die, die auf dem Feld am meisten gearbeitet haben, die hatten einfach nur so einen kleinen Hemdschurz an. Und je länger dann dieses Kittelkleid wurde, desto ja vornehmer war der Mensch. Also der, der nachher als Aufseher an der Seite saß, der hatte dann einen langen Rock.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Mode und Lifestyle zu biblischen Zeiten. Berenike Joachim Buhl über Haartracht, Schmuck und Kleider im alten Orient. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Mode-Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze, hallo. Jupp, ihr habt richtig gehört, unser kleiner Bildungspodcast, der wird heute zu einem Mode- und Lifestyle-Podcast der besonderen Art. Jetzt mit den wärmeren Temperaturen läuft ja inzwischen auch wieder die Saison für große Feste, wie zum Beispiel Hochzeiten. Und alle, die für so ein Event eine Einladung kriegen, stellen sich automatisch die Frage, na, wie werfe ich mich da am besten in Schale? Soll vielleicht ein neues Kleid oder neuer Anzug her oder genügt da Bewährtes aus dem Kleiderschrank? Welche Ohrringe passen zu welchem Outfit? Fliege, Krawatte oder doch lieber leger und so weiter. Bei solchen festlichen Anlässen, da merkt ihr besonders, was auch sonst unseren Alltag prägt. Wir Menschen stecken in den allermeisten Fällen erst dann so richtig gern in unserer Haut, wenn unsere Kleidung, Schmuck oder vielleicht auch Make-up und Kosmetik zu unserer Tagesform passen und zu dem, was der Tag für uns bereithält. Und wisst ihr was? Das war vermutlich schon zu biblischen Zeiten so. In den biblischen Schriften und den archäologischen Funden aus dem antiken Palästina spiegeln sich noch heute die Schönheits- und Modeideale der damaligen Zeit. Das Team der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel hat diesem Thema jüngst ein ganz tolles Themenheft gewidmet. Und bei mir heute zu Gast ist die für diesen Mode-Deep-Dive verantwortliche Redakteurin, Berenike Joachim Buhl. Und gemeinsam wagen wir gleich einen Zeitsprung rund 2000 Jahre zurück ins biblische Palästina und sprechen über allerlei feine Stoffe, Zierrat und antike Beauty-Tipps. Dr. Berenike Joachim Buhl hat Theologie, Latein und Philosophie in Tübingen und Rom studiert. Sie war bereits wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen. Und seit 2024 arbeitet sie beim Katholischen Bibelwerk, das unter anderem eben die Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel herausgibt. Freut euch also auf einen wahnsinnig schicken und total modischen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Frau Dr. Joachim Buhl.
Hallo, Herr Heinze, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Für die Arbeit an diesem Themenheft sind Sie ja tief in die Kulturgeschichte des biblischen Palästinas eingestiegen. Welches Artefakt oder welcher antike Beauty-Tipp hat es Ihnen dabei besonders angetan?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich das Thema Mode und Fashion an sich schon unglaublich vielgestaltig ist. Und das betrifft auch das Thema im Bereich Bibel und Antike. Ich würde sagen, aus dem Heft würde ich so ein konkretes Piece nennen und dann was bisschen Allgemeineres. Bei Fashion-Fragen mag ich gerne Statement-Stücke, also Dinge, die so ein schlichtes Outfit irgendwie aufpimpen, die was Besonderes, ein Highlight sind.
Die ein Statement setzen sozusagen.
Genau, die ein Statement setzen. Und da habe ich im Prinzip zwei Sachen. Einmal gab es einen wunderschönen Siegelring mit einem Skarabäus aus einem Amethyst. Der hat mich irgendwie beeindruckt. Den fand ich auch einfach so zeitlos schön. Den würde ich heute noch tragen, obwohl er tausende von Jahren alt ist. Und auf der anderen Seite hat mich beeindruckt ein tatsächliches Statement-Piece, nämlich die Kurzhaarfrisuren, über die sich Paulus im Korintherbrief echauffiert. Und die in eben einer aktuellen Auslegung das Verhüllen der Frau in Bezug auf Frisuren interpretieren. Es gab da offensichtlich in Korinth Protest-Pixies der Frauen in der Gemeinde und Paulus meinte, die Frauen sollten sich im Gottesdienst doch besser verhüllen, meinte damit aber offensichtlich angemessene Frisuren, also lange Haare, die vielleicht noch in einer bestimmten Frisur gelegt waren oder frisiert waren.
Also war der Kurzhaarschnitt damals ein, ich sag mal, gesellschaftliches oder politisches Statement der Frauen?
Ganz offensichtlich gab es Frauen in der Gemeinde, die die Haare kurz trugen, denn sonst hätte man nicht sozusagen auf die eigentlich angebrachte Sitte, nämlich lange oder frisierte Haare, hinweisen müssen. Und Sabine Bieberstein, die den Artikel dazu geschrieben hat in der Zeitschrift, hat darauf hingewiesen, dass es vielleicht sogar ein politisches und sogar religiöses Statement gewesen sein könnte, dass Frauen kurze Haare trugen, weil sie sich eventuell auf den Galaterbrief bezogen haben, wo man ja Christus als Gewand anzieht und damit auch jegliche Geschlechter- und Rollenunterschiede zunichte gemacht werden. Also quasi sich auch frisurentechnisch, gendertechnisch gleich machen zu den Männern, genau.
Mir fällt gerade auf, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, weil wir den Podcast ja zum Hören anbieten, aber ich habe auch ein Statement Piece heute an, allerdings kein wirklich politisches, sondern ein T-Shirt meiner Lieblingsband. Ist ja auch ein Statement.
Ja, auf jeden Fall. Der Soziologe Simmel sagt, dass die beiden Grundfunktionen von Mode sind, verbinden und unterscheiden. Und damit sind solche Statement-Geschichten natürlich immer was auf jeden Fall auffällt.
Mal von den Statements noch ein kleines bisschen zurück, generell zur Kleidung der damaligen Zeit. Wie können wir uns denn die Alltagskleidung der einfachen Landbevölkerung, aber auch der städtischen Eliten in Palästina zur Zeit Jesu vorstellen? Und vor allen Dingen, aus welchen Quellen wissen wir denn heute, 2000 Jahre später, überhaupt noch darüber Bescheid?
Ja, das ist auch so ein Thema. Kleidung ist leider sehr vergänglich. Also was die konkreten Textilien angeht, haben wir da gar nicht so wahnsinnig viel archäologisch, aber es ist inzwischen ja möglich, auch wirklich kleinste Fetzen irgendwie zu analysieren. Dementsprechend hat man da durchaus Möglichkeiten, Stoffe sich anzugucken. Wir haben diese Stoffe aber auch in Textform überliefert und da verraten uns manchmal gerade die langweiligen Texte sehr viel, nämlich Texte, die auch im Umfeld der Bibel in Archiven liegen, die so administrative Texte sind, also wo viel aufgezählt wird, in Listen veranschaulicht wird. Und da werden oft auch Textilien und Kleider genannt. Und dann haben wir einfach die Darstellungen in der Welt und Umwelt der Bibel. Oft sind das auch Roll- und Stempelsiegel, die eben menschliche Figuren darstellen und damit dann eben auch die Bekleidung der Menschen. Aber ja, das ist so ein bisschen ein Puzzlespiel aus unterschiedlichen Quellen. Die Kleidung an sich war eher einfach gehalten. Wir haben, wenn man es heute betrachtet, in unserer Konsumwelt eher so eine Capsule Wardrobe, also eine Garderobe, die aus ganz wenigen Teilen besteht und die gleichzeitig eben funktional und praktisch sein musste und damit eben auch vielseitig einsetzbar. Und da Kleidung aufwendig war herzustellen, hatte man natürlich auch nicht so wahnsinnig viel davon. Was interessant ist, wir haben in der Zeit ja eine quasi Unisex-Mode. Also Männer wie Frauen haben von den Grundklamotten her das Gleiche angehabt. Vielleicht bis auf den Schleier, das war sowas typisch Weibliches, also so eine Kopfbedeckung oder Verhüllung. Ansonsten bestanden die grundsätzlichen Klamotten eher aus so Hemdkleidung in unterschiedlichen Längen. Dann hatte man was drüber, was man als Mantel oder wie ein Poncho so tragen konnte. Oder so Schaltücher, die auch unterschiedlich eingesetzt werden konnten.
Also könnte man schon sagen, dass es erstmal um die Funktion der Kleidung ging und dann erst nachgeordnet um das, was die Botschaft dahinter ist?
Ja, so würde ich das sagen, genau. Witzigerweise ist es so, je kürzer der Rock, desto schaffiger der Mensch. Also tatsächlich die den Minirock trugen, waren eher die Männer, die auf dem Feld gearbeitet haben. Es gibt auch ganz tolle so ägyptische Wandmalereien, wo man das sieht, dass die auf dem Feld am meisten gearbeitet haben, die hatten einfach nur so einen kleinen Hemdschurz an. Und je länger dann dieses Kittelkleid wurde, desto vornehmer war der Mensch. Also der nachher als Aufseher an der Seite saß, der hatte dann einen langen Rock, der dann nicht so im Staub oder der im Staub hängen konnte, ja, weil er nicht auf der Feldarbeit eingesetzt wurde.
Stimmt, da kommen einem sofort so Bilder in den Sinn, dass man so diese Schürze da irgendwie sieht. Ja. Wann und wie kommen denn bei dem, was wir so anziehen, sowohl damals als auch heute, Religion und Gottesglaube ins Spiel?
Ja, da habe ich jetzt im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht. Auch inwiefern man vielleicht sagen kann, dass etwas ein typisch religiöses Gewand ist oder so. Ich denke, so wie das heute auch ist, Sie hatten in der Vorstellung am Anfang ja auch einen Hochzeitsbesuch beschrieben. Kleidung unterscheidet sich ja je nach Kontext und auch je nach Rolle. Und wenn es dann um Feste geht, um Kult, um religiöse Feste, dann wechseln auch die Kleider. Und ich denke, das, was besonders jetzt im biblischen Kontext wichtig ist, sind die Kleider, die nachher den Unterschied zwischen, sag ich mal, der irdischen und der himmlischen Welt irgendwie darstellen oder zwischen diesen unterschiedlichen Sphären von heilig und weltlich. Und da ist natürlich dann das Kultpersonal, sind das Rollen, in denen einfach auch besondere Kleidungsstücke wichtig sind. Ja, der Hohepriester, dessen Kleidung ganz genau im Buch Levitikus beschrieben und auch vorgeschrieben ist. Ja, das muss aus bestimmten Materialien sein, es muss auf eine bestimmte Art und Weise gefertigt sein. Bestimmte Stoffe, bestimmte Farben werden da genannt. Und das ist natürlich auch besonders edel und wertvoll.
Das hat sich ja bis heute nicht wirklich geändert, ne? Also auch im Gottesdienst, wie ihn die katholische Kirche kennt, sehen ja die Zelebranten vorne im Altarraum anders aus als die Menschen in den Bänken.
Ja, richtig, genau. Also ich denke, hier ist ganz klar Kleidung zum einen eben etwas, was sich abhebt, was aber auch vereindeutigt. Also hier wird eine eindeutige Rollenzuschreibung gemacht. Und gleichzeitig ist auch diese Rolle klar, in dem Moment, wo ich mir etwas anziehe, etwas überstreife, begebe ich mich auch sozusagen in einen anderen Raum. Genau, und bin dann dazu auch ermächtigt, etwas zu tun.
Innerhalb des alten Orients hoben sich das Volk Israel und das im Entstehen begriffene Judentum ja spürbar ab von den umliegenden Völkern und auch von den Religionen durch ihre Monolatrie bzw. den biblischen Monotheismus, also dass sie nur einen einzigen Gott verehrten. Und das hat sich so seit der Zeit des babylonischen Exils herausgebildet. Inwiefern fand denn dieser besondere oder neuartige Gottesglaube auch in Mode- und Schmuckpraxis einen Niederschlag?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so wahrscheinlich auf den ersten Blick hätte man nicht unbedingt unterscheiden können, ist da ein Ägypter oder ein Babylonier oder ein Israelit vor mir. Es geht dann, glaube ich, eher um die Details. Beispielsweise beim Thema Schmuck gab es viele Amulette oder Anhänger, die einen Kontext hatten im religiösen Sinne. Also das waren Schutzamulette oder da wurden bestimmte Gottheiten dargestellt. Und da gab es natürlich dann klare Vorschriften, dass das Volk Israel keine solchen Fremdgötter als Schmuck oder Zierde tragen dürfen. Es gibt aber auch so Kleinigkeiten. Also das Volk Israel hat diese Tzitzit als Identitätsmarker und aber auch zum Unterscheiden. Das sind diese kleinen Quaddeln oder Troddeln, die so am Saum des Gewands befestigt sind. Und hier haben wir einen besonderen Purpurfaden eingewebt. Und das ist auch eine Besonderheit, die eben wieder einen Link auch zum Priestertum darstellt. Weil normalerweise ein solches Mischgewebe, das nämlich ein Wollfaden und Leinengewebe vermischt werden, etwas ist, was tatsächlich per Gesetz für das Volk Israel nicht erlaubt ist, was aber in Bezug auf die Priesterkleidung gemacht wird. Also da ist sozusagen diese Vermischung der unterschiedlichen Stoffe vorgegeben. Und damit ist jeder Einzelne auch so ein ganz bisschen priesterlich.
Ist ja generell spannend, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Mode ja auch helfen soll dabei, den Sitz im Leben von vielem, was wir in der Bibel sehen, in die heutige Zeit zu übertragen und so eine Art Übersetzungsleistung möglich zu machen. Manche Sachen, die den Leuten früher völlig klar waren, sind es uns nicht. Und durch so archäologische Funde und das Verstehen dessen, was die eben auch damals getragen haben oder wie sie sich geschmückt haben, das bringt uns dem näher zu verstehen, wie manches auch gemeint ist. Wo gibt's denn rund um die Themen Mode und Schmuck solche Wahrnehmungsdifferenzen, bei denen uns archäologische Funde oder Hintergrundwissen hilft, die Bibel besser zu verstehen?
Ich glaube, gerade bei biblischen Texten haben wir mehrere Verstehensproblematiken. Also zum einen ist da so einfach dieser Gap, dieser Graben in Bezug auf, der Text ist in einer Zeit entstanden, die einfach sehr weit weg ist, sowohl kulturell als auch zeitlich. Und zum anderen ist es so, dass die biblischen Stoffe ja ein Eigenleben führen. Also wir haben ja wahnsinnig viele Rezeptionen auch von biblischen Figuren, von biblischen Geschichten. Und das ist eine Überlagerung, die oft auch das Verständnis überlagert. Und gerade wenn es um das Thema Kleidung geht und Mode und dann auch das Aussehen von besonders von Frauen auch, haben wir da eine eigene Rezeptionsgeschichte, die sich oft sehr vom eigentlichen Text entfernt. Ein Beispiel ist die Figur der Judith, die finde ich persönlich sehr spannend. Es gibt unglaublich viele tolle und auch berühmte Gemälde der Judith, die den Kopf des Holofernes abschlägt. Und Judith ist im Text eine Frau, die besonders durch ihre Torah-Frömmigkeit und ihr Pflichtbewusstsein charakterisiert wird. Und zugleich ist sie die Frau, die sich in diesem Kontext eines bedrohten kleinen Bergdorfes Betulia quasi aufmacht, um dieses Volk zu befreien. Also das ist so die letzte Bastion. Und sie begibt sich in das Lager. Sie ist eine Witwe. Sie hat eigentlich Witwenkleidung an. Sie begibt sich in das feindliche Lager zu Holofernes, dem Feldherrn. Und davor zieht sie sich schön an. Sie zieht ihre Witwenkleider aus. Sie schmückt sich. Sie salbt sich. Sie legt ihre Schmuckstücke an. Und sie ist auch als schön beschrieben. Und er geht in das Lager und betört dort sozusagen diesen männlichen Feldherrn. Der betrinkt sich ganz fürchterlich und hofft also auf eine Nacht mit dieser tollen Frau. Und sie nutzt das aus. Sie hat ihr eigenes Essen, ihr eigenes Trinken dabei, weil sie eben die Speisegesetze befolgt. Und am Schluss macht sie diesen Holofernes, der sturzbetrunken auf seinem Divan liegt, mit seinem eigenen Schwert kopflos. Ja. Und diese Frau, die wurde in der Rezeptionsgeschichte als unglaubliche femme fatale präsentiert, ja, mit tiefem Ausschnitt, sündig, verrucht. Und der Text selbst beschreibt sie aber auch in ihrer Aufmachung als Formelfrau. Und diese Kleidung, die sie trägt ein Leinengewand und eine Mitra, die hat sogar Anklänge an Priesterkleidung. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Frau, die ja wie so eine Art Rüstzeug Gottes anlegt. Sie ist als Gottesstreiterin unterwegs und eben gar nicht als die, ja, wie soll ich sagen, sündige Eva, die Frau, die irgendwie sich extra mit tiefem Ausschnitt präpariert, um den Mann zu verführen.
Ja, da muss man auch aufpassen, dass man vielleicht nicht so in die Klischeefalle tapst. Und auf der anderen Seite ist es ja bis heute durchaus so, dass Kleidung und Accessoires auch Geschlechterrollenbilder und Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern ausdrücken. Das gab es ja schon, aber auch damals, ne?
Ja, genau. Also es gab schon auch sehr eindeutige Zuschreibungen. Spannend fand ich jetzt auch im Kontext der Zeitschrift einen Beitrag zu Siegeln. Siegeln, die eben auch eine Multifunktion hatten, also die waren nicht nur schön und schick als Schmuck, sondern die hatten natürlich auch die Möglichkeit, dass man damit etwas siegeln und also Kommunikation betreiben konnte, aber ein bisschen auch zu Schutzfunktion und so weiter. Und Siegel waren etwas typisch Männliches, wenn man den biblischen Texten glaubt. Das heißt, besonders Priester, mächtige Männer, Könige, aber auch Gott selbst werden mit Siegelschmuck präsentiert. Und da ist dann spannend, wenn es hier auch eine Genderverschiebung gibt, wenn auch Frauen zum Beispiel bewusst sich eines Siegels annehmen, wie das die Tamar macht.
Kommen wir mal von Schmuck und von Siegeln und von Kleidung hin zur Kosmetik. Das ist ja auch ein Thema, was Sie in Ihrem Heft besprechen und das ich auch ganz spannend finde. Heutzutage finden wir in den Regalen unserer Drogerien, Rossmann, DM und so weiter, so viele Cremes und Tübchen und für die Hand was hier und für den Kopf was da und für die Füße dort was. Wie war denn das in der Antike mit Parfum und Kosmetik?
Kosmetik war auch etwas, was im Grunde täglich benutzt wurde. Auch hier haben wir unterschiedliche Funktionen von Make-up. Das sollte nicht nur schön sein, das sollte eben auch, es wurde im Prinzip auch als Sonnenschutz verwendet, also es war so all in one, ja, also Sonnenschutz oder Wetterschutz, gleichzeitig auch gesundheitsförderlich, also mit Mineralstoffen drin. Das Perfide war, dass oft gerade sowas wie Augencremes oder auch Kajal oder so bleihaltig waren oder auch andere giftige Stoffe drin hatten. Also die Anti-Age-Creme hat unter Umständen dazu geführt, dass man gar nicht so alt wurde.
Ja gut, woher sollten Sie es auch wissen damals, ne?
Ja, genau. Aber es auch hier ist interessant, also sowohl Männer als auch Frauen haben sich geschminkt und eine besondere Ehre und auch eine besondere Gastfreundlichkeit waren zum Beispiel solche Salbkegel, also Salböle hat man benutzt. Auch hier so eine Kombination eben aus gutem Geruch und auch Reichtum, weil es mit teuren Gewürzen versetzt war. Und also das war sozusagen der Inbegriff von Gastfreundschaft, wenn man zu Besuch war und dann hat man erstmal so einen Kegel auf den Kopf bekommen, das lief dann so in dieser heißen, bei dem heißen Wetter so über den Kopf runter und genau.
Ja, und
hat
so
gut Geruch.
Und so Salbungen spielen ja generell auch in der Bibel oft eine Rolle, ne? Also auch als Zeichen des Segens oder des jemandem etwas Gutes wünschen.
Richtig, genau. Und waren eben auch gerade im Bezug auf Könige oder Propheten, die gesalbt wurden, wichtig. Genau, also auch Ausdruck einer besonderen Rolle.
In bestimmten Ausprägungsformen des Christentums gibt es ja eine gewisse, ich sag mal, Leibfeindlichkeit. Und Mode und Schmuck stehen dem ja irgendwie gegenüber und setzen stattdessen unseren Körper oder den Körper anderer Menschen in Szene. Wie haben denn antike Kulturen generell so im Mittelmeerraum auf Mode und Schmuck geschaut? Und wie fanden dann so Askese und modische Zurückhaltung den Einzug in unsere christlichen Traditionen?
Genau, also ich glaube, die Bibel selbst würde ich nicht als leibfeindlich bezeichnen. Das sind oft Entwicklungen, die dann einfach später passieren, in der Kirchengeschichte sozusagen, und die oft über auch philosophische Texte Einzug gehalten haben. Gerade im Bereich der neutestamentlichen Schriften, im ersten Timotheusbrief, da wird sehr deutlich gesagt, wie eine Frau sich beispielsweise sittsam auch zu kleiden hat. Es ist meistens eine Einschränkung von einem zur Schau getragenen Luxus, einer Pracht, die irgendwie ja dann auch Eitelkeit ausdrückt. Also es geht mehr um solche Tugenden wie Bescheidenheit, die da proklamiert werden. Ich denke, grundsätzlich war es so, dass dieser Luxus ja erst etwas ist, was in der Oberschicht mit einem bestimmten monetären Hintergrund dann auch wichtig war. Die einfachere Bevölkerung war ja froh, wenn sie einfach Ordentliches zum Anziehen hatte. Da war das nicht so das Thema.
Wie war das denn mit Tattoos? Gab es die damals auch in irgendeiner Form, dass man sich unter die Haut irgendwelche Botschaften hat stechen lassen?
Das ist ganz witzig. Wir haben das jetzt in unserer aktuellen Pilgerausgabe auch kurz behandelt, weil es tatsächlich auch zum Beispiel im Pilgerwesen schon jahrhundertelang den Trend gibt, sich vor Ort ein Tattoo machen zu lassen als Andenken.
Also quasi eine Jakobsmuschel unter die Haut stechen als Erinnerung an den Camino, ja.
Genau, es gibt eine Familie, die in Jerusalem seit 700 Jahren tätowiert und zwar auch immer die gleichen Motive. Also da kann man sich einreihen. also Tätowieren oder Körperschmuck, der unter die Haut geht, ist was es ja seit der Steinzeit eigentlich belegt gibt. Selbst Ötzi hat ja Tattoos gehabt. Und es ist aber etwas, wo es auch so ein bisschen ambivalent ist. Also es gibt auch in Levitikus im Heiligkeitsgesetz ein Verbot sozusagen, sich vermutlich Tattoos machen zu lassen, also mit Einschnitten unter die Haut. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen des Ganzen, wie man das zu verstehen hat. Warum soll das Volk Israel keine Einritzungen machen? Zum einen ist es wohl so, dass in der Umwelt der biblischen Texte es wohl gang und gäbe war, dass man Sklaven markiert hat über Tattoos und dass aber gerade das Volk Israel Sklaven, ich glaube, nach dem 7. Jahr freilassen soll, sodass eben so eine permanente Markierung da nicht gut wäre. Dann ist es grundsätzlich so, dass eben so eine Markierung auch eine Zugehörigkeit widerspiegeln kann und da auch die Zugehörigkeit zu falschen Göttern, also zu Fremdgöttern, dass es eben so eine religiöse Komponente hat. Man sagt, es kann auch sein, dass es da wohl Riten gab im Bezug auf Trauer, also Trauerriten, wo das auch so was Magisches hatte, also dass man sich da mit solchen Einritzungen, war das ein magisches Ritual und eben auch hier einfach nicht im Adonai-Glauben angemessen, was da praktiziert wurde. Genau. Aber mit Sicherheit, wenn es so ein Gesetz gibt, gibt es auch immer Menschen, die das wohl gemacht haben, ja.
Wir haben in dem Gespräch gemerkt, dass es immer wieder so ein paar Momente gibt, wo eben auch durch Kleidung oder Schmuck oder die Art und Weise, wie und wo die Sachen eingesetzt werden, so transzendente Momente gibt oder was Göttliches durchscheint auch im Leben. Nun leben wir in einer Zeit, die nicht besonders kirchlich oder religiös geprägt ist, eher säkular. Gibt es Ihrer Meinung nach was wir aus der Zeit von damals, aus diesem antiken Palästina wiederentdecken oder lernen könnten mit Blick auf Schönheit und Mode, was vielleicht unsere Zeit heute gut täte?
Also ich glaube, es tut manchmal gut, sich bewusst zu machen, wie aufwendig eigentlich solche Stoffe herzustellen sind. Also das haben wir in unserer Schnelllebigkeit, in unserer Konsumgesellschaft so ein bisschen verlernt. Aber da gibt es ja auch wieder Gegentrends. Wenn man sich mal angeguckt hat, diese archäologischen Artefakte, diese Spindeln und diese Webrahmen oder diese Websteine, die man so findet, sich bewusst zu machen, dass da jemand saß und Stunden, Tage, Wochen lang an so einem Faden gedreht hat, ja, bis da am Schluss ein Gewand rauskam. Ich finde, das macht schon ein bisschen demütig auch. Und zugleich finde ich es trotzdem auch wahnsinnig spannend, wie die Themen einfach immer die gleichen sind. Also dieses zugehörig sich zugehörig fühlen, sich durch Kleidung ausdrücken, diese Performance, dieses Performance-Motiv, ja, dass ich mich irgendwie durch meine Kleidung ausdrücken kann, dass ich auch Rollen wechseln kann. Also so Verkleidungsmotive gibt es ja auch in biblischen Geschichten. Das ist was, was irgendwie was Urmenschliches ist und was uns ja dann auch wiederum mit diesen Geschichten verbindet, die zwar alt sind, aber irgendwie doch die gleichen Themen haben.
Ja, und das fängt wahrscheinlich auch schon bei der Wertschätzung für das, was man trägt, an. Es ist halt ein Unterschied, ob ich mir bei Primark oder TK Maxx irgendwas Billiges schieße oder ob ich bewusst ein Kleid oder einen Anzug kaufe, der dann eben auch deutlich teurer ist und für besondere Anlässe eben auch ist. Der Blick auf die Bibel und auf die damalige Zeit hilft uns vielleicht, dieses Bewusstsein auch wieder ein bisschen zu schärfen. Vielen Dank für diese Einblicke und für dieses Lustmachen auf die Beschäftigung mit Mode in biblischen Zeiten. Herzlichen Dank, Berenike Joachim Buhl.
Gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Das ganze spannende Heft von Welt und Umwelt der Bibel rund um Haartracht, Schmuck und prächtige Kleider, genau wie alle anderen Ausgaben der Zeitschrift, zum Beispiel das neue Pilgerheft, was wir auch angesprochen haben, und die Möglichkeit, so wie ich, ein Abonnement abzuschließen, findet ihr alles in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Und ebenfalls dort zu entdecken ist ein Hinweis auf ein spannendes Projekt, das das Bistum Dresden-Meißen anlässlich des 275-jährigen Weihetags seiner Kathedrale, der ehemaligen Hofkirche, wagt. 275 Stimmen, die ganze Bibel gelesen in 72 Stunden. Ist ein Hammerprojekt. Vom 4. bis 8. Juni wird die Kathedrale zu einem besonderen Ort des Hörens, Lesens und Mitwirkens. Rund 275 Menschen lesen die ganze Bibel und das am Stück. 4 Tage und Nächte lang ist die ehemalige Hofkirche durchgehend für alle geöffnet und wird innen spektakulär illuminiert. Und einige der letzten freien Zeiträume, in denen auch ihr die Chance habt, den biblischen Text für 15 Minuten mit eurer eigenen Stimme in der Kathedrale erklingen zu lassen, sind noch frei. In den Shownotes findet ihr den Link, unter dem ihr euch bei Interesse dafür noch anmelden könnt. Wir freuen uns schon sehr auf ein XXL-Wochenende mit vielen Stimmen, die zeigen, wie vielfältig unsere Kirche und wie spannend die Bibel ist. Die Aktion beginnt am Donnerstagabend, am 4. Juni gegen 20.30 Uhr mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern, darunter der sächsische Landesbischof Tobias Bilz. Am Freitagabend begleiten Seelsorge, Beicht- und Segensangebote das Bibellesen. Samstag und Sonntag antworten am Abend dann musikalische Improvisationen auf das gesprochene Wort. Das jeweilige Abendprogramm gibt es immer von 19 bis 22 Uhr in der Dresdner Kathedrale. In diesen Stunden lesen dann auch Ehrengäste aus Kirche, Politik und Kultur und Gesellschaft. Also herzliche Einladung auch zu diesen Abenden, aber auch einfach so, bei Tag und Nacht kommt man in die Dresdner Kathedrale und seid bei diesem Event mit dabei. Und natürlich seid ihr jetzt gefragt, welches der heute besprochenen archäologischen Kleinode oder welcher Text hat es euch besonders angetan? Welche offenen Fragen habt ihr rund um das Thema oder was brennt euch sonst noch unter der Haut oder auf den Lippen? Schreibt es uns gerne unter lebendig-akademisch.de oder kommentiert auf Facebook oder Instagram. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freundinnen oder Bekannte, abonniert uns oder lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts. Die schmückt uns und wir sind sehr dankbar, wenn wir dann noch strahlender und schöner für euch sind. Das hilft uns also ungemein. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge haben mitgearbeitet Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.